Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ausschaffen konkret. Der Bundesrat präsentiert zwei Varianten zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Internationales Recht ritzen beide. Energiezukunft konkreter. Der Bundesrat skizziert das Stromnetz in 40 Jahren. Auf dem Preisschild steht 18 Milliarden Franken. Wachsen hoffentlich bald konkreter. Die EU-Staatschefs wollen einen Wachstumspakt. Wir sprechen darüber und über den Euro, eine Parallelwährung für Griechenland. Und?
L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa.
Wichtig ist, mit der Angst leben zu lernen, sie zu beherrschen. Der Mafiajäger Giovanni Falcone konnte das. Dann wurde er ermordet. 20 Jahre danach fragen wir, wo steht Italien heute im Kampf gegen die Mafia? Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Kriminelle Ausländer müssen ausgeschafft werden. Das entschied die Schweizer Stimmbevölkerung vor anderthalb Jahren, als sie Ja sagte zur Ausschaffungsinitiative. Trotz Warnungen, die Vorlage verstoße gegen Völkerrecht. Jetzt sagt der Bundesrat, wie er die Ausschaffungsinitiative umsetzen will. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Den Kopf zerbrochen hat sich der Bundesrat über die Frage, wie genau die umstrittene Ausschaffungsinitiative umgesetzt werden soll. Nach langem Hin und Her hat der Bundesrat zwei unterschiedliche Varianten herausdestilliert. Justizministerin Simonetta Sommaruga präferiert dabei Variante 1.
Die Variante 1 konzentriert sich auf schwere Verbrechen. Soweit das die Verfassung zulässt, sollen nur sie zu einer zwingenden Landesverweisung führen.
Ein Ausländer würde also grundsätzlich nur dann automatisch ausgeschafft, wenn er jemanden beispielsweise ersticht oder spitalreif schlägt und, so betont die Justizministerin, wenn der Richter dafür eine Mindeststrafe von 6 Monaten ausspricht. Diese Variante 1 sei verhältnismäßig und menschenrechtskonform. Am Freizügigkeitsabkommen mit der EU werde zwar geritzt, aber wenigstens nur ganz selten.
Wir gehen davon aus, dass im konkreten Einzelfall es dann wirklich nur ausnahmsweise zu einer Verletzung des Personenfreizügigkeitsabkommens kommt.
Ganz anders die Variante 2, die der Bundesrat ebenfalls in die Vernehmlassung schickt. Hier würde das Freizügigkeitsabkommen mit der EU wohl öfter nicht eingehalten, prophezeit die Justizministerin. Bei dieser Lösung müsste der Richter nämlich auch bei leichten Verbrechen und Vergehen eine Ausschaffung anordnen.
Die Variante 2 würde dazu führen, dass auch bei einem Bagatelldelikt, ein Vergehen oder einer Buße, das automatisch nachher zu einer Ausschaffung führt.
Der Secondo, der in den Kiosk einbricht und Zigaretten klaut, müsste also bei Variante 2 mit einer Ausschaffung rechnen, immer. Für Sommaruga ist klar, diese harte Haltung entspricht eher dem Geist der SVP-Ausschaffungsinitiative, darum sagt sie:
Diese Umsetzung hat auch ihre Berechtigung, der Bundesrat ist damit aber nicht einverstanden.
Der Bundesrat befürchtet nämlich, dass bei der harten Variante 2 öfter internationale Menschenrechtsverpflichtungen verletzt würden, zum Beispiel die EMRK. Diese Befürchtung hat SVP-Kantonsrat Gregor A. Rutz, Mitinitiant der Ausschaffungsinitiative, aber nicht.
Wir waren uns sehr bewusst, was in der EMRK steht und wir wollten darauf auch Rücksicht nehmen. Es geht aber um Fragen der Interpretation der Menschenrechtskonvention. Da kann man eben verschiedener Auffassung sein.
Welche Variante ist die bessere? In den nächsten 3 Monaten können sich nun die verschiedensten Parteien und Organisationen dazu äußern. Dann muss der Bundesrat und letztlich das Parlament entscheiden, wie sie genau die Ausschaffungsinitiative umsetzen wollen.
Mehr Reaktionen auf die Vorschläge des Bundesrats zur Ausschaffungsinitiative hören Sie hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Andi Lüscher.
Der Ausbau des Stromübertragungsnetzes kostet die Schweiz bis 2050 rund 18 Milliarden Franken. Davon geht der Bundesrat aus. Ein Problem sei neben der starken Zunahme des Stromverbrauchs die Einspeisung von Strom, der unregelmäßig produziert wird, beispielsweise durch Sonnen- und Windenergie. Damit das Stromnetz rasch ausgebaut werden kann, will der Bundesrat die Beschwerdemöglichkeit einschränken. Der Staatssekretär für Bildung und Forschung heißt Mauro Del Ambrogio. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann hat sich damit dem Willen des Gesamtbundesrates gebeugt. Schneider-Ammanns Wunschkandidat war ETH-Professor Roman Boutelier gewesen. Boudelier ist aber auch Verwaltungsratspräsident der Amann Maschinenbaugruppe und damit ein ehemaliger Geschäftspartner des heutigen Wirtschaftsministers. Der Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Pius Knüsel, tritt nach 10 Jahren im Amt zurück. Sein Rücktritt sei keine Folge der Debatte um sein jüngstes Buch, sagte Knüsel. Im März hatte er zusammen mit anderen das Buch «Der Kulturinfarkt» veröffentlicht. Darin hatte sich Knüsel dafür ausgesprochen, dass die Zahl der klassischen Kulturinstitutionen stark reduziert wird. Der Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rim ist neuer Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Der Verband wählte den 61-Jährigen als Nachfolger von SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger. Die Umweltorganisation Greenpeace hat im Grossraum Basel genmanipulierten Raps entdeckt, obwohl es diesen eigentlich gar nicht geben dürfte. Die Aussaat in der Schweiz ist verboten. Greenpeace vermutet, dass beim Transport mit Bahn und Schiff einige Samen auf den Boden fielen und dann zu sprießen begannen. Vor dem EU-Sondergipfel in Brüssel hat der französische Präsident François Hollande bekräftigt, dass er sich für Eurobonds einsetzen wolle. Solche Anleihen, die von allen Euro-Staaten gemeinsam herausgegeben werden, lehnt die deutsche Regierung ab. Auch Finnland und die Niederlande sind dagegen. Länder, die von Eurobonds profitieren würden, wären etwa Spanien, Italien und Portugal. Sie alle müssen heute hohe Zinsen für ihre Anleihen bezahlen. Das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Deutschlands bleibt dagegen hoch. Mittels Staatsanleihen nahm Deutschland über 4,5 Milliarden Euro auf, ohne dass es den Geldgebern dafür Zinsen bezahlen muss. Die Anleger erhalten eine minimale Rendite, weil sie beim Kauf der Anleihen weniger bezahlen mussten, als sie später zurückerhalten. In Ägypten sind die Wahllokale seit dem Morgen für die Präsidentenwahl offen. Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Warteschlangen. 50 Millionen Wahlberechtigte haben bis morgen Donnerstag Zeit, an die Urnen zu gehen. Es ist das erste Mal in der Geschichte Ägyptens, dass die Bevölkerung einen Präsidenten frei wählen kann. Gut 15 Monate nach der Atomkatastrophe von Fukushima geben unabhängige Experten Entwarnung. Die Strahlenbelastung in Japan sei geringer als befürchtet. In einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO schreiben sie, die Strahlung liege meist unter den internationalen Grenzwerten. Nur gerade in 2 Ortschaften haben die Experten kritische Werte gemessen. Aus dem Gefängnis von Bellechasse im Kanton Freiburg sind am Morgen 5 Häftlinge ausgebrochen. Die Männer sind weiterhin auf der Flucht. Ein Polizeisprecher bezeichnete die 5 als «mäßig gefährlich». In Zürich-Oerlikon ist die Verschiebung der ehemaligen Maschinenfabrik Oerlikon beendet, nach rund 19 Stunden Arbeit. Das 6200 Tonnen schwere Gebäude hat seinen neuen Standort erreicht, 60 Meter westlich der bisherigen Standorts. Das ehemalige Verwaltungsgebäude stand seit 123 Jahren neben den Bahngleisen. Es musste Platz machen, damit das Schienennetz ausgebaut werden kann. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.818 Punkten, minus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.341 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 95,52 Rappen. Das Wetter? Morgen ist es in der ganzen Schweiz überwiegend sonnig. Lokal sind aber Schauer oder Gewitter möglich. Es wird warm mit 25 Grad im Norden und 28 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 18.09 Uhr. Die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen La Sarre und Lausanne-Crissier weiterhin Stau wegen eines Unfalls. Dann Stau oder stockender Verkehr auch in der Region Bern-Solothurn. Auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Weiermannshaus und Bern-Forsthaus. Zwischen Wangen an der Aare und Uensingen. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Basel-Wettstein und Pratteln. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und Cham. Auf der A2 Richtung Basel zwischen Luzern-Horb und Luzern-Zentrum. und schließlich in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Kriminelle Ausländer automatisch ausschaffen, das kann sich nun auch der Bundesrat vorstellen. Rechtlich heikel, sagen Experten. Auch rechtlich heikel finden Umweltverbände, dass der Bundesrat kaum mehr Beschwerden gegen Stromleitungen zulassen will. Wie gleichzeitig sparen und wachsen? Das ist die zentrale Frage am EU-Sondergipfel. Und was bringt ein spezieller Griechen-Euro?
Im schlimmsten Fall wird dieser Euro dann wie zu so einem schwarzen Peter. Das heißt, sobald Sie Ihr Gehalt bekommen, rennen Sie los und versuchen es entweder in Euro oder in Waren zu tauschen.
Das ernüchternde Fazit des Ökonomen Hanno Beck. Dann Mubaraks Erbe.
All us from the old system.
Wir gehörten alle zum alten System, sagt dieser ägyptische Priester. Geht's noch, finden andere. Wir erkunden die ideologischen Gräben vor den Wahllokalen in Kairo. Knüsels Erbe. Wir fragen, was vom abtretenden Pro-Helvetia-Direktor bleibt. Und Falcones Erbe. 20 Jahre nach dem Tod des Mafia-Jägers geht der Kampf gegen die Mafia weiter. Immer mehr auch in der Schweiz. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Sie verstoße gegen das Völkerrecht, warnte der Bundesrat, warnten verschiedene Parteien und Juristen, als vor 1,5 Jahren über die Ausschaffungsinitiative der SVP abgestimmt wurde. Angenommen wurde die Vorlage, die die automatische Ausschaffung krimineller Ausländer verlangt, trotzdem. Der Bundesrat tut sich schwer damit, die Vorlage jetzt umzusetzen. Das zeigt sich auch darin, dass er jetzt 2 Umsetzungsvarianten in die Vernehmlassung schickt. Elisabeth Pestalozzi im Bundeshaus, ist dieser Doppelvorschlag des Bundesrats taktisch klug?
Nun, dem Bundesrat ist wohl nicht viel anderes übrig geblieben, als einen eigenen Vorschlag und einen ganz im Sinne der SVP in die Vernehmlassung zu schicken. Denn die SVP, die hat in den letzten Wochen enorm Druck gemacht. Sie hat schon wieder eine Initiative lanciert zur Durchsetzung der Ausschaffungsinitiative. Und diesem Druck hat jetzt der Bundesrat nachgegeben. Und damit verzichtet er darauf, ein klares Statement abzugeben im Sinne von, ja, so stellen wir uns die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative vor. Das mag vielleicht taktisch ganz klug sein, aber wirklich mutig ist es nicht.
Was sind denn die zentralen Unterschiede bei diesen beiden Varianten?
Justizministerin Simonetta Sommaruga hat es vor den Medien mit einem Beispiel erklärt. Sie brachte das Beispiel eines 19-jährigen Ausländers, der in der Schweiz eine Liebesbeziehung hat mit einer 15-jährigen. Wird er verurteilt wegen Sex mit Minderjährigen, dann wird er mit der SVP-nahen Variante ausgeschafft und mit derjenigen Variante, die jetzt der Bundesrat favorisiert, mit derjenigen kann er bleiben. Das heißt also, die Variante, die der Bundesrat vorzieht, will nur in schweren Fällen kriminelle Ausländer ausschaffen, bei Bagatelldelikten nicht. Allerdings fällt auf Einbrüche oder Verstöße bei Missbräuchen im Sozialhilfebereich. In diesen Fällen sollen Verurteile schon bei relativ geringen Delikten ausgewiesen werden. Und das wiederum ist ganz im Sinne der Initianten. Also da kommt er ihnen entgegen.
Der Bundesrat hat diese automatische Ausschaffung von kriminellen Ausländern immer wieder kritisiert. Jetzt schlägt er sie aber selber vor. Das ist überraschend.
Ja, es fällt tatsächlich auf, dass der Bundesrat in seiner Variante im Grundsatz auch automatisch ausschaffen möchte, also dass jemand des Landes verwiesen werden kann, unbesehen zum Beispiel, wie seine familiäre Situation in seinem Heimatland aussieht. Allerdings möchte der Bundesrat in seinem Vorschlag nur in Anführungszeichen automatisch ausschaffen, wenn jemand zu mehr als 6 Monaten verurteilt worden ist, und er lässt auch Ausnahmen zu. Aber er macht damit klar eine Konzession an die Initianten, für die war ja dieser automatische Wegweis war sehr zentral und auffällig dabei. Die Arbeitsgruppe, die die Vorschläge zuhanden des Bundesrates gemacht hat, die wollte von dieser Form des Automatismus nichts wissen. Der Bundesrat versucht also hier einen Spagat zwischen dem Volkswillen und der Verträglichkeit mit internationalem Recht.
Stichwort internationales Recht. Hauptkritik an der Ausschaffungsinitiative war ja, dass sie gegen Völkerrecht verstoße. Wie sieht das denn aus bei diesen beiden vom Bundesrat präsentierten Varianten?
Die SVP-nahe Variante, das sagen Experten, die verstößt immer noch gegen das Völkerrecht. Bei seiner eigenen, das sagt der Bundesrat, da sagt er, dass die Menschenrechtsverpflichtungen weitgehend zumindest eingehalten werden. Allerdings gibt es ein anderes, ziemliches gravierendes internationales Problem bei der bundesrätlichen Variante. Auch sie widerspricht nämlich dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Denn die EU verlangt, dass ihre Mitglieder nicht automatisch ausgeschafft werden, sondern dass jeder Fall einzeln angeschaut wird. Und das leistet nun auch die Variante des Bundesrates nicht voll und ganz. Er nimmt das allerdings ganz bewusst im Kauf und vielleicht spekuliert er ja darauf, dass dieser Punkt in der Vernehmlassung und nachher im Parlament noch korrigiert wird.
Die SVP stößt sich daran, dass der Bundesrat jetzt zwei Varianten in die Vernehmlassung schickt. Gibt es eigentlich schon weitere Reaktionen?
Ja, bei den Reaktionen gibt es vor allem dieser Konflikt, den ich eben beschrieben habe, mit der EU, der sich da abzeichnet, zu reden. Und der gibt ja eben auch mit der Variante des Bundesrates, könnte der problematisch werden. Es gibt da bereits Europarechter, die davor warnen. Und auch für die meisten Parteien ist das Hauptproblem. Also die SP distanziert sich bereits von den Vorschlägen der Justizministerin. Und auch die FDP möchte keinen neuen Streit mit der EU, wo das Verhältnis der Ehe, kann man sagen, leicht angeknackst ist. Kurzum, also der ewige Streit um die Ausschaffungsinitiative, der dürfte noch heute noch lange weitergehen.
Einschätzungen und Informationen von Elisabeth Pestalozzi aus dem Bundeshaus. Strommangel ist in der Schweiz selten. Soll das auch in Zukunft und auch nach dem Atomausstieg so bleiben, so muss die Schweiz ihr Stromnetz zügig erneuern. Und das kommt teuer. Mit 18 Milliarden Franken rechnet der Bundesrat bis 2050. Und er will das Recht auf Beschwerden gegen Stromleitungen einschränken. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das schweizerische Stromnetz ist am Anschlag. Der Entscheid von Bundesrat und Parlament, aus der Atomenergie auszusteigen, macht die Situation nicht einfacher. Denn im Vergleich zur Atomkraft fällt Strom aus erneuerbaren Energiequellen unregelmäßig an. 30 Milliarden Franken wird der Energieumbau bis im Jahr 2050 kosten, hat Energieministerin Doris Leuthard vor wenigen Wochen vorgerechnet. Jetzt legt der Bundesrat auch noch die Zahlen fürs Stromnetz auf den Tisch. Bis zu 18 Milliarden für neue Leitungen kommen zu den 30 Milliarden noch hinzu. Von dringend nötigen Investitionen spricht die Strombranche. Swissgrid, die Gesellschaft, die für die großen Stromautobahnen durch die Schweiz die Übertragungsnetze zuständig ist, kämpft bereits heute mit Problemen. Im kalten Februar zum Beispiel, sagt Sprecher Thomas Häcklin, sei es zu kritischen Situationen gekommen.
Es gibt tatsächlich Zeiten, in denen die Kapazitätsgrenzen erreicht oder überschritten sind. Das ist eine Situation, die man nicht langfristig halten kann. Ich denke, da muss man handeln, da muss man wirklich eben ausbauen.
Und die Stromkonzerne, organisiert im Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE, drücken aufs Tempo. Direktor Michael Frank fordert, dass der Bau von Stromnetzen massiv beschleunigt wird.
Wenn wir heute loslegen, haben wir vielleicht in 15 Jahren eine Bewilligung. Das ist zu spät, das geht zu lang.
Die Beschwerdemöglichkeiten gegen den Bau von Stromnetzen müssten abgebaut werden, fordern die Stromproduzenten. Der Bundesrat will dem entsprechen, und zwar radikal. Der Rechtsmittelweg ans Bundesgericht soll künftig nur noch offen stehen, wenn es um Fragen von grundsätzlicher Natur geht, die noch nie behandelt worden sind. Beschwerden gegen einzelne Bauvorhaben würden somit praktisch unmöglich. Für Umwelt- und andere Interessenverbände absolut inakzeptabel. SP-Nationalrat Jean-François Steiert, Präsident des Verbandes Hochspannung unter den Boden.
Ja, das heißt faktisch, dass die zahlreichen Gemeinden, die in den verschiedensten Kantonen in der Schweiz zum Teil vor Bundesgericht Recht bekommen haben, zum Teil unterwegs sind in Prozessen, dass sie praktisch keine Möglichkeiten mehr hätten, den Rechtsweg zu beschreiten.
Jean-François Steiert droht deshalb bereits mit dem Referendum und damit einer Volksabstimmung, sollten die Pläne des Bundesrates so im Parlament durchkommen.
Wir haben im Wallis in 3 Wochen 12.000 Unterschriften gesammelt. Das heißt, in relativ kurzer Zeit auch in der Schweiz Unterschriften für ein Referendum zu sammeln, ist sicher machbar. Einfach Rechtswege abbauen ohne eine Kompensation auf demokratischem Weg können wir so nicht akzeptieren.
Und die Beseitigung von Einsprachemöglichkeiten ist längst nicht die einzige Kröte, die das Schweizer Volk auf dem Weg in die Stromzukunft schlucken muss. Die Milliardeninvestitionen für das neue Stromnetz werden nämlich die Konsumentinnen und Konsumenten von Strom berappen müssen, sagt der Direktor des Verbandes der Elektrizitätsunternehmen Michael Frank.
Jedenfalls wird natürlich ein höheres Investitionsvolumen im Netz höhere Strompreise bedeuten. Aber wir dürfen nicht vergessen, ohne um- und ausgebaute Stromnetze gibt es keine Energiestrategie 2050.
Und damit auch keinen Atomausstieg.
Mehr Wachstum, das wollen die EU-Staats- und Regierungschefs. Heute Abend diskutieren sie an einem Sondergipfel in Brüssel darüber, wie sie das erreichen wollen. Besonders gespannt ist man dabei auf François Hollands ersten Auftritt auf der großen europäischen Bühne. Heute Nachmittag betonte der neue französische Präsident noch einmal, was er schon in seinem Wahlkampf sagte.
Autant je suis pour le sérieux budgétaire, autant je considère que la croissance est une condition pour atteindre ces objectifs.
Wachstum sei eine Voraussetzung, um die europäischen Staatshaushalte zu sanieren. Ich habe unseren EU-Korrespondenten in Brüssel gefragt, was wird Hollande heute seinen Kollegen vorschlagen?
Er wird sie vor allem mit seiner Sicht der Dinge konfrontieren und damit mit seiner Logik, die die bisher offiziell geltende Logik eigentlich auf den Kopf stellt. Bisher hieß es in Brüssel ja immer, wir müssen sparen, sonst können wir nicht nachhaltig wachsen. Hollande sagt eigentlich genau das Gegenteil, wir haben es eben gehört. Wir brauchen jetzt Wachstum, wenn wir unsere Haushalte wieder ins Lot bringen wollen. Bei den konkreten Vorschlägen erwarte ich keine großen Überraschungen von ihm. Die EU soll ihre Fördermittel besser einsetzen für Wachstum, die Europäische Investitionsbank soll zusätzliche Mittel bekommen und die EU-Kommission soll mit sogenannten Project Bonds wachstumsfördernde Infrastrukturprojekte auslösen können. Um große Beträge geht es da aber nicht.
Neben diesen Project Bonds spricht man in Brüssel heute auch über die Eurobonds. Was ist denn bei denen anders?
Das ist etwas ganz anderes. Bei den Euro-Bonds ist die Idee, dass die Staaten, die den Euro haben, gemeinsam auftreten auf dem Finanzmarkt und gemeinsam Geld aufnehmen, für das sie dann auch gemeinsam haften. Warum das? Weil derzeit die einen Euro-Staaten viel zu hohe Zinsen bezahlen für frisches Geld und andere Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, extrem tiefe Zinsen. Wobei Deutschland da ja davon profitiert, dass die Anleger aus den Papieren der anderen Euro-Staaten förmlich fliehen. Mit den Euro-Bonds würden diese Ungleichgewichte wieder ausgeglichen.
François Hollande hat bereits angekündigt, dass er diese Euro-Bonds will. Damit legt er sich aber mit Angela Merkel an. Die deutsche Kanzlerin hat sich ja immer wieder gegen diese Euro-Bonds gewehrt.
Ja, und auch gerade kürzlich wieder. Interessant ist, dass Hollande heute einmal mehr betont hat, er möchte über das Thema sprechen. Und er hat das getan während eines Vorgipfeltreffens mit dem spanischen Premierminister Rajoy. Auch da sucht er möglicherweise die Auseinandersetzung mit Merkel, denn sein Vorgänger Sarkozy hat sich vor Gipfeln in Brüssel jeweils gern mit Merkel getroffen. Hollande geht einen anderen Weg, wohl bewusst. Er sucht den Kontakt zum spanischen Premier. Man kann das schon fast als Provokation sehen, man kann es aber auch anders sehen, nämlich als ein Versuch, Hollandes das Spiel, das europäische Spiel jetzt aufzumischen, wieder vielstimmiger zu machen und bewusst die Achse Paris-Berlin derzeit einmal ein bisschen zurückzunehmen.
Ein anderes Thema heute Abend werden die schwachen Banken in vielen europäischen Ländern sein. Wie will die EU denn hier eingreifen?
Dieses Problem haben Rajoy und Hollande bei ihrem gemeinsamen Auftritt soeben sehr betont. Sie halten es offensichtlich für schwerwiegend. Ihre Ansätze sind allerdings verschieden. Rajoy hat gesagt, er wünsche sich eine Lösung, die die Banken schnell mit Geld versorge. Da denkt er wohl an seine spanischen Banken, die Geld brauchen, und er denkt wohl an eine weitere Intervention der Europäischen Zentralbank. Hollande hat angedeutet, dass er sich vorstellen kann, dass der europäische Rettungsschirm Banken direkt unterstützt und dass er sich auch vorstellen kann, dass dieser Rettungsschirm in Zukunft selber wie eine Bank sich bei der Europäischen Zentralbank mit Geld eindecken kann. Im Prinzip hätte der Schirm dann unendliche Mittel. Auch das ist ein Vorschlag, der nicht neu ist. Auch das ist ein Vorschlag, den Deutschland bisher strikt ablehnt.
In den vergangenen Monaten hat die EU ja verschiedene Sparpläne beschlossen. Sind die jetzt eigentlich gefährdet durch diese geplanten Wachstumsmaßnahmen?
Nein, das glaube ich nicht. Es wird ja kaum zusätzliches Geld ausgegeben durch diese Wachstumsmaßnahmen. Die größte Gefahr für die Sparziele besteht nicht in diesen Wachstumsmaßnahmen, sie besteht eher schlicht und einfach in der Wirklichkeit. Die Sparziele, die man sich vorgenommen hat, die scheinen bereits jetzt in einigen Fällen schlicht unerreichbar zu sein. Und sie werden deshalb wohl gelockert werden müssen.
Wird man denn auch zu Griechenland etwas sagen? Das ist ja das Land, das wirtschaftlich wie politisch mit der wohlverfahrensten Situation zu kämpfen hat derzeit.
Das stimmt, aber da sind die Dinge noch nicht reif, solange die Neuwahl in Athen nicht über die Bühne gegangen ist. Darum erwarte ich hier kaum mehr als die üblichen Deklarationen. Man wird also einmal mehr betonen, dass man Griechenland im Euroraum halten wolle und dass Griechenland seinen Teil dazu beitragen müsse, dass es im Euroraum bleiben könne. Sprich, dass im Juni die Griechen und Griechinnen bitte Parteien wählen sollen, die den vereinbarten Spar- und Reformkurs mittragen.
EU-Korrespondent Urs Bruder. Eine neue Idee, wie Griechenland und damit der Euro gerettet werden kann, hat dieser Tage der Chefökonom der Deutschen Bank lanciert, den Geuro. Diese Parallelwährung soll Griechenland in der Krise Luft verschaffen. Thomas Oberer hat nachgefragt, was das bringt.
Thomas Mayer, der Chefökonom der Deutschen Bank, denkt voraus. Er will vorbereitet sein, wenn der Internationale Währungsfonds und die EU ihre Hilfszahlungen einstellen, falls Griechenland die verlangten Reformen nicht umsetzt. Geht Griechenland danach das Geld aus, habe die Regierung in Athen nur noch wenig Spielraum, sagt Mayer.
Wenn jetzt ein Zahlungsstopp kommt und die Griechen immer noch Defizite in ihrem Haushalt haben, was machen sie dann? Sie müssen zumindest um ihre Löhne an die Beschäftigten des Staates, an die Polizisten, die Soldaten, aber auch an die Rentner zu bezahlen, müssen sie ja irgendetwas dann haben. Und da denke ich, ist es naheliegend, dass sie dann Schuldscheine ausgeben.
Diese Schuldscheine bezeichnet Mayer als Goiro, ein Wortspiel aus Griechenland und Euro. Der Goiro würde im griechischen Alltag zu einer Art Parallelwährung neben dem echten Euro.
Stellen Sie sich vor, dass Sie jetzt ein Tourismusunternehmen sind und Sie bezahlen jetzt zunehmend Ihre Belegschaft in den abgewerteten Goiros. Das erlaubt Ihnen jetzt, die Preise zurückzunehmen, denn Ihre Kosten sind ja gesunken. Also könnte man über eine solche Parallelwährung eine gewisse Abwertung in Griechenland durchführen. Und das würde die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und das könnte helfen, das griechische Wachstum wieder etwas anzustoßen.
Tönt in der Theorie gut, sagen andere Ökonomen. In der Praxis aber bringe diese Idee nicht viel, sagt Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim.
Im schlimmsten Fall wird dieser Goiro dann wie zu so einem schwarzen Peter. Das heißt, sobald Sie Ihr Gehalt bekommen, rennen Sie los und versuchen es entweder in Euro oder in Waren zu tauschen. Wirklich wie ein schwarzer Peter. Sie versuchen das so schnell wie möglich loszuwerden.
Auch Gustav Horn, Ökonom bei der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf, lehnt den Goiro ab.
Ich halte gar nichts davon, denn dieser Goiro oder wie immer man ihn nennt, würde auf wenig Akzeptanz in der griechischen Bevölkerung stoßen. Man würde in den Euro fliehen und es würde zu einer massiven Entwertung des Euros gleich zu Beginn kommen. Das heißt, es würde Inflation entstehen und eine Inflation würde den Lebensstandard der Bevölkerung massiv drücken. Das würde die Lage in Griechenland deutlich verschärfen.
Die griechische Bevölkerung würde wohl noch rascher in die Armut abgleiten. Ein politisches Pulverfass, sagt Peter Bofinger von der Universität Würzburg, der als Wirtschaftsweiser auch die deutsche Kanzlerin berät.
Ich glaube, dass es da zum Aufruhr in Griechenland kommen würde, weil das Grundproblem besteht einfach darin, dass hier eine unglaubliche Diskriminierung eintreten würde. Alle die, die in Euro bezahlt werden, werden massiv schlechter gestellt im Vergleich zu denen, die in Euro bezahlt werden. Und diese völlige Ungleichbehandlung ist aus meiner Sicht politisch überhaupt nicht durchzuhalten.
Vergleichbar wäre die Situation mit anderen Staaten, die bereits Erfahrung mit solchen Parallelwährungen gemacht haben. Die ehemaligen osteuropäischen Staaten vor dem Umbruch etwa oder Kuba noch bis heute. Dort drehte oder dreht sich das Leben fast nur noch um den Kampf um den Euro oder Dollar. Gustav Horn von der Hans-Böckler-Stiftung glaubt zudem, dass die Einführung der Parallelwährung Goiro in Griechenland andere Krisenstaaten in neue Probleme stürzen würde.
Es besteht die Gefahr einer Ansteckung, denn wenn man das Ganze in Griechenland macht, warum nicht auch in Portugal oder Spanien? Und das würde auch schon wieder Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen. Insbesondere ist zu fürchten, dass Portugiesen und Spanier ihre Konten räumen, um das Geld sicher in Euro anzulegen. All das würde dadurch ausgelöst und ich glaube, dass das keine guten Effekte hätte.
Der Erfinder des Goiro, Thomas Mayer, glaubt dies aber nicht. Eine Regierung werde eine Parallelwährung nur im äußersten Notfall einführen.
Dass jetzt da alle die Hände heben und sagen, wir wollen das auch, das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das kommt nur dann zustande, wenn Sie in einer extremen Haushaltsnotlage sind und Ihnen die Bevölkerung, die Wählerschaft, die Gefolgschaft verweigert, die notwendigen Fiskalanpassungen durchzuführen. Dann ist es meines Erachtens ein gangbarer Weg.
Noch sind es erst die Ökonomen, die über den Goiro diskutieren. Doch die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es selbst akademische Ideen rasch auf die politische Agenda schaffen.
Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Es ist 18.29 Uhr. Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio. Und hier geht es weiter mit Provokationen rund um die Wahl in Ägypten, Provokationen vor dem Abgang von Pius Knösel und einem schwierigen Kampf, dem gegen die Krake Mafia. Ägypten wählt einen neuen Präsidenten und zum ersten Mal ist die Wahl wirklich eine Wahl. Das Resultat ist nämlich nach wie vor völlig offen. Heute hat die erste Wahlrunde begonnen, 50 Millionen Wahlberechtigte können teilnehmen. Doch Ägypten ist 1,5 Jahre nach Beginn der Revolution gespalten. Und diese Wahlen drohen die Gräben zu vertiefen. Aus Kairo, Irene Meyer.
Alles wunderschön, strahlt eine Frau vor dem Wahllokal im Kairoer Armenviertel Imbaba. Die Revolution hat uns diese freien Wahlen gebracht. Sogar Jimmy Carter ist hier, der frühere US-Präsident, und schaut, ob alles fair abläuft, sagt die Wählerin. In der Euphorie aber schwingt die Frage mit, ist es ein Schritt vorwärts, den Ägypten tut, oder einer zurück, 1,5 Jahre nach dem Aufstand? Die Gefahr, dass das alte Regime nicht nur hinter den Kulissen bestehen bleibt, sondern auch sichtbar den Nachfolger Hosni Mubaraks stellt, ist da. Und es ist kein Tabu, ganz offen für Ahmed Shafik Stellung zu beziehen, so wie es der koptische Priester Al-Thani tut, der ins Wahllokal eilt.
All us from the old system.
Wir gehörten alle zum Regime. Man kann jetzt nicht einfach Shafik beschuldigen, behauptet der Priester. Dass er den letzten Ministerpräsidenten von Mubarak wählt, der ganz direkt Verantwortung trug, als zum Beispiel die Schlägertrupps des Regimes mit Kamelen und Pferden auf die Demonstranten auf dem Tahrirplatz losgingen, beantwortet Al-Thani ganz formell. Shafik sei nicht vor Gericht gestellt und nicht verurteilt worden, sagt der christliche Gottesmann. Viele Kopten nahmen aktiv teil am Aufstand gegen das Regime und viele Kopten, so scheint es heute, unterstützen, gemeinsam mit anderen, die Rückkehr des Regimes aus Angst vor den Islamisten. Es öffnen sich Gräben vor den Wahllokalen. Nicht weit vom Priester steht der Ingenieur Fawaz, der nicht fassen kann, dass einer wie Shafik überhaupt kandidieren darf. Das ist doch eine Zumutung. Wie ist das nur möglich, fragt Fawaz mit bitterem Lachen. Sollte Mubaraks Vertrauter gewinnen, beginne die Revolution von Neuem, prophezeit der Ingenieur. Hier zeichnet sich das eine Konfliktfeld ab, das andere ist ebenso brisant. Was, wenn die Islamisten den Präsidentensessel erobern und zur alles dominierenden Kraft werden? In den Schlangen vor den Kairoer Wahllokalen sind viele Frauen ganz verschleiert. Ihre nonverbale Botschaft, Islamisten an die Macht. Auch von Hesha sehen wir nur die Augen. Eine Trennung von Politik und Religion halte sie für absolut falsch und vom Westen importiert, sagt die Psychologin. Eine islamische Gesellschaftsordnung sei die Lösung für Ägypten. Eine Frau im Kopftuch hinter uns, Luma heißt sie, schnappt hörbar nach Luft. Was die islamistischen Muslimbrüder und die Salafisten bisher im Parlament geleistet hätten, sei unglaublich, sagt sie. Die Frauen seien für sie Zweitklassmenschen und die Mädchen wollten sie schon mit 10 oder 12 Jahren verheiraten. Das könne einfach nicht sein, dass die frommen und fanatischen Ägypten regierten, sagt Luma. Das spalte das Land. Sie ist sich nicht sicher, ob dies wirklich Wahlen der Revolution sind.
Irin Meyer aus Kairo. Pius Knüssel hat in letzter Zeit viele in der Schweizer Kulturszene verärgert. Der Direktor der Kulturförderungsstiftung Pro Helvetia forderte in seinem Buch «Der Kulturinfarkt», die Hälfte aller Kulturinstitutionen müsse geschlossen werden. Viele fragten sich, will sich hier einer mit einem provokativen Paukenschlag verabschieden? Sie dürfen sich bestätigt fühlen. Heute hat Knüssel seinen Rücktritt bekannt gegeben. Karin Salm.
Hart war die Kritik, die Pro Helvetia-Direktor Pius Knüssel diesen Frühling einstecken musste. Der gewichtige Schweizer Kunstverein fragte den Stiftungsrat sogar, ob ein Pro Helvetia-Direktor, der die Halbierung der Kulturinstitutionen vorschlägt, überhaupt noch tragbar sei. Zwar stellte sich der Stiftungsrat artig hinter seinen Direktor, obwohl ihm das Buch «Der Kulturinfarkt» ganz und gar nicht gefiel. Die Vermutung liegt jetzt also auf der Hand, Pius Knüssel ist über seinen eigenen provokanten Kulturinfarkt gestolpert. Nein, sagt Pius Knüssel.
Das steht in keinem direkten Zusammenhang mit den Debatten und Diskussionen, die das Buch ausgelöst hat.
Indirekt steht das Buch aber sehr wohl im Zusammenhang mit Pius Knüssels Rücktritt. Als Pius Knüssel sein Amt vor 10 Jahren antrat, ausgerüstet mit Erfahrungen im Journalismus, im Sponsoring und als Leiter eines Jazzclubs, hat er viel frischen Wind in die Kulturstiftung gebracht. Er hat die Abläufe in der Pro Helvetia so verschlankt, dass die Verwaltung nur noch einen Drittel der Gelder schluckt. Er hat das Netz der Außenstellen dorthin ausgeweitet, wo es kulturell brodelt, nach Indien und China, und die Gesuche können nur noch elektronisch eingereicht werden. Kurzum, er hat die altehrwürdige Kulturstiftung in eine eigentliche Kulturförderagentur verwandelt. Und Pius Knüssel hatte die Nase im Wind. Als die Politiker über das Kulturfördergesetz nachzudenken begannen, hat er das hohe Lied auf die Volkskultur angestimmt und das Programm Echo erfunden. Eine Art Beruhigungspille für die, die in der Kultur bloß das Elitäre sehen. Und er hat die Computerspiele zum Kulturgut erklärt und immer wieder von der Kulturindustrie geschwärmt. Kurzum, Pius Knüssel hat in und mit der Kulturstiftung vieles in Bewegung gesetzt, ist mit seiner Liebe zur Provokation da und dort angeeckt. Und so ist sein Buch «Der Kulturinfarkt» auch als ausführliches Bewerbungsschreiben für eine neue Tätigkeit zu verstehen.
Das Buch kommt jetzt vielleicht wie ein Schlusspunkt daher, war aber nie so gedacht.
Den Schlussstrich zieht Pius Knüssel Ende September, nach 10 Jahren Direktionszeit. Er verlässt die Kulturstiftung Pro Helvetia in einer Zeit des Wandels. Seit Anfang Jahr hat die Kulturstiftung viele neue Aufgaben übernommen, ohne dafür das nötige Geld erhalten zu haben. Das heißt, auf den neuen Direktor, die neue Direktorin warten harte Knacknüsse.
Kulturkorrespondentin Karin Sahn. Giovanni Falcone war stets von Leibwächtern umgeben, fuhr immer in gepanzerten Wagen. Doch das konnte den bekanntesten Mafiajäger Italiens heute vor 20 Jahren nicht schützen. Mit einer 500 Kilogramm schweren ferngesteuerten Bombe tötete die sizilianische Cosa Nostra Falcone auf dem Weg vom Flughafen Palermo in die Stadt. Knapp 2 Monate später ermordeten die Mafiosi auch Falcones Freund und Kollegen Paolo Borsellino. Die Morde an den beiden Mafia-Ermittlern rüttelten Italien auf. Der Kampf gegen das organisierte Verbrechen wurde intensiviert. Wo Italien heute im Kampf gegen die Mafia steht und wieso das die Schweiz viel angeht, Beitrag von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Lange Zeit glaubten die Norditaliener, die Mafien seien ein süditalienisches Phänomen. Heute weiß man, der Norden ist von der organisierten Kriminalität bis in die Kapillaren verseucht. In Ligurien, bekannt für seine schönen Sandstrände, hat das Innenministerium innerhalb weniger Jahre die Stadt- und Gemeinderegierungen von mehreren Küstenorten aufgelöst. Die kalabrische Mafia 'Ndrangheta hatte sie alle infiltriert, so auch im Örtchen Bordighera, das von vielen Schweizern besucht wird. Daniele Martinetti, Regionalkorrespondent für die Online-Ausgabe der Tageszeitung Il Fatto Quotidiano.
A Bordighera è scoppiato il caso di alcuni clan, alcune famiglie di origine calabrese che avevano interesse, evidentemente, ad aprire sale giochi.
Kalabrische Clans wollten in Bordighera eine ganze Reihe von Spielautomaten aufstellen. Zuerst merkte niemand, dass sich hinter diesen Slot-Maschinenfirmen die 'Ndrangheta versteckte. Erst das hartnäckige Recherchieren von ein paar oppositionellen Gemeinderäten brachte dies ans Licht und noch viel mehr, dass zum Beispiel sämtliche Bauaushubfirmen in Bordighera in der Hand der 'Ndrangheta sind. Die oppositionellen Gemeinderäte erhielten Morddrohungen. Sie haben heute alle eine Leibwache. Doch damit nicht genug. Der Anti-Mafia-Pool, der das gesamte Städtchen durchleuchtete, entdeckte einen kolossalen Skandal. Für den Bau des gemeindeeigenen Hafens waren 30 Millionen Euro budgetiert. Ausgegeben hatte die Gemeinde aber über 200 Millionen Euro. Möglich war dies, weil, vermutlich, die meisten Gemeinderäte die Augen verschlossen. Daniele Martinetti.
Avrebbe concordato pacchetti di voti in cambio di appalti, in cambio di...
Es besteht der Verdacht, dass der Gemeindepräsident und die ihm zugewandten Gemeinderäte von der Mafia Stimmenpakete erhielten, die 'Ndrangheta-Firmen dafür Bauaufträge von der Gemeinde mit künstlich aufgeblasenen Rechnungen. Lokalpolitiker sind in Italien selbst in kleinen Gemeinden übermäßig gut bezahlt. Amtsinhaber genießen zahlreiche Privilegien. Als Gemeinderat oder Präsident ist man wer. Das verführt Politiker dazu, Stimmenpakete gegen Staatsaufträge zu kaufen, um sich den Posten zu sichern. Die 'Ndrangheta wiederum ist in der Lage, den Politikern die nötigen Stimmen zuzuschanzen. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind Hunderttausende von Kalabresen nach Norditalien ausgewandert. Teile von ihnen bilden das nötige Stimmenreservoir. Daniele Martinetti berichtet seit vielen Jahren über das Einsickern der 'Ndrangheta in Ligurien. Er warnt die Schweiz davor zu glauben, die Mafien seien ein italienisches Problem. Auch im Tessin gäbe es immer mehr Fälle von Mafia-Infiltration im Tourismus- und Bausektor.
Il sospetto principale dovrebbe essere quello intanto di una famiglia italiana, possibilmente di origine del sud.
Verdächtig sind italienische Familien oder Firmen, vor allem solche aus Süditalien, die aus unerklärlichen Gründen über sehr viel Geld verfügen und dies investieren wollen. Besonders auffällig ist, wenn diese Leute überhöhte Preise für eine Firma oder ein Bauobjekt bieten, ohne dass man den Sinn erkennen kann. In solchen Fällen ist es sehr wichtig, die Sache genau abzuklären und sich allenfalls an die Behörden zu wenden. Martinettis Rat klingt unorthodox und diskriminierend, aber er wiederholt nur das, was italienische Anti-Mafia-Ermittler ihren Kollegen in ganz Europa empfehlen: kontrolliert eure italienische Diaspora. Francesco Forgione war unter der Regierung Prodi Präsident der Anti-Mafia-Kommission des italienischen Parlamentes. Er hat ein dickes Buch geschrieben unter dem Titel «Mafia-Export». Darin zeigt er, wie globalisiert die italienischen Mafien organisiert sind. Von Schottland, Spanien über Südamerika bis Australien. In seinem Buch hat es auch eine Landkarte der Schweiz. Laut der Karte haben die italienischen Clans in fast jede Stadt ihre aktiven Verbindungen. Die Schweizer Staatsanwaltschaften haben zum Teil ratlos, zum Teil höhnisch auf Forgiones Karte reagiert. Nur weil ein Italiener in Zürich, Basel oder Luzern den gleichen Namen trage wie ein Mafiaboss, sei er doch nicht automatisch ein Mafioso, lautet ihre Kritik. Forgiones Replik:
Das Problem ist, dass in der Ära der Globalisierung wir nicht limitarci a colpire.
Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Mafien verschieben ihr schmutziges Geld problemlos von einer Ecke der Welt in die andere. Für ihre Investitionen in den legalen Wirtschaftskreislauf brauchen sie aber die Hilfe vor Ort. Dafür setzen die Clans gerne auf Cousins, Tanten und Onkel, die wegen der jahrzehntelangen Auswanderung auf der ganzen Welt verteilt sind. Das müssen nicht zwingend Mafiosi sein. Meine Karte basiert auf italienischen Untersuchungsakten, die zeigen, dass der Camorra-Clan X in der Schweizer Stadt Y mit Cousin Z in geschäftlichem Kontakt war. Das muss nicht illegal gewesen sein, aber bei uns schrillen in so Fällen die Alarmglocken und wir möchten gerne mehr wissen. Denn das Geschäft von heute kann legal gewesen sein, das von morgen aber illegal. Wenn wir die Mafien erfolgreich bekämpfen wollen, müssen wir allen ihren Finanzströmen folgen. Doch gerade hier klemme es mit der Schweiz immer wieder, sagt Forgione. Die Schweiz und andere Länder mit einem starken Bankensektor wehrten sich mit Händen und Füßen gegen den automatischen Informationsaustausch von Finanzdaten. Diese Länder sagten, sie wollten damit ihre ehrliche Kundschaft schützen. Das könne er nachvollziehen. Von dieser Haltung profitierten aber die Mafien und die Länder schadeten sich damit selber.
L'idea che tu i soldi dei mafiosi te li puoi prendere.
Man kann nicht Gelder von der Mafia annehmen und dann hoffen, sie kommen nicht ins Land. Beides geht Hand in Hand. Ein Euro kann an einem Tag 70 Mal Land und Bank wechseln. Das ist technisch möglich. Die Mafia nutzt dies. Forgione fragt deshalb, wie soll ein Schweizer Banker erkennen können, dass der Ursprung des ihm anvertrauten Geldes im Drogenhandel war, wenn ein Euro seine Herkunft so stark verschleiern kann? Man müsse erkennen, dass der freie Kapitalverkehr das Wachstum der Mafien begünstigt und rechts umkehrt machen. Nur dann habe man eine Chance im Kampf gegen die Mafien.
Massimo Agostinis. Mehr zum Thema Mafia erfahren Sie am nächsten Dienstag in der Sendung Kontext um 9 und um 18.30 Uhr auf DRS2. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Jan Gröbler, am Mikrofon Roman Fellinger. Das nächste Echo hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.